Seelenfutter Folge 177 von müden Füßen und dem tanzenden Gott. Gedichte von Georg Büchner und Rumi.
Oh, meine müden Füße, ihr müsst tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief, tief im Boden ruhen.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen, die ihr uns mal wieder zuhört. Einige von euch zum 177. Mal. Welche sind später dazugekommen? Die haben bestimmt alle anderen Folgen nochmal nachgehört, oder, Susanne? Und heute geht's weiter mit unserer kleinen tänzelnden Schrittfolge von zwei Gedichten und zwei Bibelversen. Wir freuen uns, euch zwei sehr besondere Texte vorzustellen. Susanne Garsowski, habt ihr eben gehört, schon mit diesem kleinen Appetithappen von Georg Büchners Gedicht. Susanne, du bist Autorin, lebst in Hamburg. Mhm. Ich bin Friedemann Magor, Pastor, lebe in Husum. Wir beide in unseren Kemenaten vor unseren Rechnern und quatschen hier in unsere Diktiergeräte, damit es nachher ein Podcast wird.
Ja, bemerkenswert. Das ist immer wieder faszinierend, wie simpel eigentlich unsere Technik ist, oder?
Das heißt, darüber wollen wir nicht reden. Wir haben ja mal einen Preis bekommen. Vor Jahrzehnten einen Preis bekommen für die und da hieß es, es wäre so professionell produziert.
Ja, stimmt. Ja,
das da haben wir beide ein bisschen eingenässt unter dem Tisch aus Versehen.
Aber es ist super professionell. Es ist total professionell produziert. Ja, also man sieht uns ja keiner und es kommt ja auch immer was bei raus, sag ich jetzt mal vorsichtig, oder?
Ja, bisher haben wir Woche für Woche geliefert. Das machen wir jetzt auch. Mhm. Und du machst heute den Aufschlag. Das heißt, das erste Gedicht kommt von dir. So, und dann habe ich mal überlegt, was könnten dazu. Gibt's irgendwas, was dazu passt? Ist, glaube ich, so die Suchfrage gewesen. Leg du doch mal los. Und dann nehmen wir euch in unsere kleine Tanzschrittfolge mit.
So gerne. Heute ein Gedicht von Georg Büchner, Karl Georg Büchner, wie er eigentlich heißt, 1813 geboren als Sohn eines Arztes. Und jetzt die Frage, die mich bewegt hat. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Text von ihm, ich bin mir aber nicht sicher.
Ich hab das nicht,
ich erinnere das auch nicht mehr. Es ist jetzt ja auch wirklich.
Ist das? Ja, man kommt da durcheinander. Bei 10.000 Gedichten, die vorgestellt wurden, kann ich nicht mehr alles erinnern. Nee, aber ist es, sag mal, ist es der Georg Büchner?
Es ist der Wolzeck-Bücher, ja. Wolzeck-Büchner, also ja, ja. Der große Format.
Dramatiker, genau.
Ganz genau. Ganz früh gestorben, das ist jetzt mit 23, aber in diesen 23 Jahren wunderbares verfasst, 4 Dramen, Dantons Tod, Wolzeck, und Gedichte, eines, wie gesagt, habe ich mitgebracht, ältester von 8 Geschwistern, wohlerzogen Vater, Arzt, hat viel Wert auf die Erziehung seiner Kinder gelegt, auch seines Sohnes, hat Sprachen gelernt, Latein, Griechisch, Französisch, später dann hat er sehr in so ein neuhumanistisches Gymnasium gewechselt und hat auch Italienisch und Französisch gelernt und seine ersten Texte schon geschrieben. Also sehr sprachbegabt, sehr, sehr interessiert und wohl erzogen. Hat dann versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu steigen, 1831 bis 33. Dann in Straßburg vergleichende Anatomie studiert und hat dort bei einem evangelischen Pfarrer gewohnt, Johann Jakob Jägle. Und in dessen Tochter Wilhelmine hat er sich unsterblich verliebt. Die beiden haben sich auch heimlich verlobt. Die Eltern waren überhaupt nicht amüsiert, gar nicht. Nach 2 Jahren musste Büchner wieder zurück, auch weil es, man sich in Straßburg als sozusagen ausländischer Student auch nur 2 Jahre einschreiben durfte. Aber das, was er dort erlebt hat, in diesem Haushalt mit Wilhelmine und auf der Straße, denn auf der Straße hat er ein Ereignis gesehen, Generäle, die nach dem gescheiterten Aufstand von Polen gegen den Zar in Russland zurückkehrten, 1832. Und dieser Empfang, also wie diese Generäle dann in Straßburg empfangen worden sind, mit welchem Jubel und als Helden gefeiert worden sind, das hat ihn wahnsinnig begleitet und das hat ihm imponiert und hat ihn zu einem politischen Menschen gemacht, hat zu einem Freiheitskämpfer, zu einem Revolutionär, könnte man fast sagen.
Friede den Hütten, ne? Krieg den Palästen.
Ist doch so, genau, ganz genau. Hat dann auch versucht, sich einer Burschenschaft dort anzuschließen, die allerdings noch wenig Mitglieder hatte. Und er war aber in diesen Jahren in Straßburg auch gern als Gast dort gesehen. So, nach 33 musste er zurück nach Hessen an die Universität Gießen und da begann eine unglückliche Zeit für ihn. Liebeskummer, klar, Wilhelmine musste in Straßburg bleiben. Er fand nur schwer Anschluss in Gießen, auch nur schwer politische Freunde. Und dort entstand in dieser Zeit etwas sehr Faszinierendes, nämlich 1834 der sogenannte Fatalismusbrief, den er seiner Verlobten Wilhelmina schrieb. Ich habe ein bisschen dazu gelesen jetzt. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass er sozusagen als in Straßburg wurde er zum Revolutionär. In Gießen wieder fing er an, Fatalist zu werden, zu erkennen, relativ schnell desillusioniert zu sein über seine Zeit, von der er spürte, dass Revolution das einzige Mittel sei. Er aber gleichzeitig merkte, dass es kaum umzusetzen ist in den Verhältnissen, in denen man damals lebte in Deutschland. Und da ist er ja nicht der Einzige gewesen zu der Zeit. Also es war ja klar, Revolution lag in der Luft. Das ist ja diese ganze Vormärzbewegung. Es musste was passieren. Aber im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel wurden eben in den deutschen Reichsgebieten eher die Daumenschrauben wieder angezogen. Und das hat ihn verzweifeln lassen mit gerade mal, also 13 geboren, mit 21. Und er hat das in einem Brief formuliert, der wirklich lesenswert ist. Er wollte trotzdem weitermachen. Also das heißt nicht, dass er jetzt aufgehört hätte, umstürzlerische Ideen zu haben. Es war ihm aber gleichzeitig klar, wie aussichtslos sie seien. Hat trotzdem mit Freunden eine Geheimorganisation gegründet, die Gesellschaft für Menschenrechte. 34, ein Jahr später, hat er die Streitschrift Der hessische Landbote illegal gedruckt und heimlich veröffentlichen lassen. Auch das gab es ja öfter damals, dass viel agitiert wurde über diese Flugschriften und diese losen Blätter, die überall zu finden waren. Rief auf zur Revolution gegen die Monarchie, fand natürlich wenig Gehör. Das Verteilen und der Besitz dieser Streitschrift wurde verboten. Büchner wurde sogar steckbrieflich gesucht und wollte dann nach Zürich, nach Straßburg fliehen. Sein Vater war ohnehin nicht besonders begeistert von diesen Flausen seines Sohnes, der dann auch sein Medizinstudium in einer gewissen Art und Weise natürlich vernachlässigt hat. Er ist trotzdem nach Straßburg geflohen und hat mit seinem Vater gebrochen, hat dann in Zürich seine Promotion begonnen und oder abgeschlossen, hat einen Lehrauftrag bekommen, sogar 1836, aber hat sich offenbar während einer Forschungsstudie, so habe ich es zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich auch verbrieft ist, an Präparaten mit Bakterien infiziert. Und starb dann am 19. Februar 1837 an Typhus, allerdings in den Armen seiner geliebten Verlobten Wilhelmine. Wie gesagt, er hinterließ trotz seiner gerade mal 23 Jahre ein ganz tiefes Werk. Also wenn es auch nicht so viele waren, aber Wojciech enorm, Ja, auch dieser Fatalismusbrief zum Beispiel oder auch Dantons Tod und so auch denn seine Gedichte. Und mitgebracht habe ich von ihm: O meine müden Füße, ihr müsst tanzen. O meine müden Füße, ihr müsst tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief, tief im Boden ruhen. O meine heißen Wangen, ihr müsst glühen im wilden Kosen und möchtet lieber blühen zwei weiße Rosen. O meine armen Augen, ihr müsst blitzen im Strahlen der Kerzen und lieber schlieft ihr aus im Dunkeln von euren Schmerzen. Georg Büchner.
Vor dem Hintergrund dieser dramatischen, kurzen und sehr dramatischen Lebensgeschichte klingen diese Verse nochmal anders. Ich finde, das ist schon sehr besonders, dieses Gedicht, ja, das du uns mitbringst, von den müden Füßen.
Ja, es passt halt so, wenn man jetzt diesen Fatalismusbrief ein wenig anschaut, wenn man diesen Stimmungsumschwung wahrnimmt in seinem Werk von dem glühenden Revoluzer, der in Straßburg war, hin zu einer gewissen Desillusionierung in Hessen, ist das enorm, weil ich finde, das zeigt diese Zwiespältigkeit oder Zwiegespaltenheit, so spüre ich das, so fühle ich das zumindest, also lese ich das in jeder Strophe. Es ist, ihr müsst freudig erregt sein, ihr müsst tanzen, ihr müsst glühen, ihr müsst blitzen, ihr müsst lebendig sein. Ach, dabei ist eigentlich, weicht alle Kraft eigentlich aus euch heraus und lieber würdet ihr euch fallen lassen, gehen lassen, ruhen, nicht mehr wahrnehmen.
Ja, eins der Stachelworte dieses Textes ist das Müssen.
Ja.
Ihr müsst. Also ein ganz hoher Anspruch, ein Antrieb, eine Antriebskraft, die von draußen ist, die nicht von drinnen kommt, sondern ein gefordert sein, rausgefordert sein. Mhm. Und dagegen diese innere Kraftlosigkeit, die ja, finde ich erstaunlicherweise, in der ersten Strophe am schlimmsten rüberkommt, finde ich. Mhm. Also oft haben ja die Gedichte, die wir hier zeigen, haben so eine Steigerungslinie irgendwie oder eine Verdichtung oder dramatische Konzentration. Und hier ist in der ersten Strophe die Todessehnsucht, die Füße, die tanzen sollen in bunten Schuhen, also dieses Leben feiern sollen, aber in Wahrheit lieber tief, tief im Boden ruhen. Das kann ja nur damit das Grab gemeint sein, oder?
Ja, also ja, wahrscheinlich. Es ist so, dass es durch den ganzen Text durchwirkt eine gewisse Todessehnsucht, finde ich, auf jeden Fall. Ja, es ist das Grab, es sind die beiden weißen Rosen, das sind auch weiße Blumen, sind ja eher das, was man aufs Grab legt, ist der Grabschmuck. Genau. Und Liebe schlief dir aus im Dunkeln von euren Schmerzen. Also
die
ist so eine Erlösungssehnsucht darin. Mm, ja.
Genau, das ist eher die Metapher noch.
Ja.
Also da ist der Schlaf der freundliche Bruder des Todes.
Ja.
Und in der ersten ist es, finde ich, sehr offenkundig und erschütternd.
Ja.
Was haben Füße tief, tief im Boden zu suchen, wenn sie da ruhen? Mm. Der Kontrast ist jeweils stark, aber hier das Tanzen in den bunten Schuhen, also das ist doch auch in kürzester Form Lebenslust, Lebensfreude, das ist auch kein höfischer Tanz, das ist ein lustiges, eine Feier des Lebens, die da passiert, aber das können die Füße gar nicht schaffen. Die sind viel
zu genau, erschöpft. Es ist dieses müde und müsst, ne? Also es ist genau diese völlige Erschöpfung und trotzdem, das ist ja, es gibt ja diese, Gott, man kann ja auch zu Tode getanzt werden, ja. Also es ist fast schmerzhaft, das zu lesen, finde ich. Mhm. Was mir an diesem Gedicht auch gefällt, es ist auch diese Form, es ist sehr gefasst. Es sind drei Strophen, es sind jeweils vier Verse. Es beginnt mit der Wiederholung, oh meine müden Füße, um meine weißen, heißen Wangen, um meine armen Augen. Es ist
eine Klage, ne?
Klar, ja. Genau. Es ist wie ein Klagelied. Ja, ganz genau. Es ist wie ein Klagelied. Ja, es ist eine einzige Wehklage eigentlich.
Großes Seufzen, ja, eine seufzende Geste. Und die weiß, dass sie sich eigentlich erheben soll und die von der Schwerkraft runtergezogen wird. Also das ist unglaublich stark, aber auch wirklich bedrückend in einer Weise. Ne?
Und, auf jeden Fall.
Und darin aber, kann ich das so sagen, irgendwie auch entlastend, dass es solche Verse gibt, die dafür Worte finden, weil das ja ein Gefühl ist, dass viele kennen und darin oft dann in diesem Bedrückten so einsam sind, weil es sein könnte, sie wären die Einzigen oder es wäre irgendwie eine große Ausnahme, dass man so leiden muss und ein Gedicht zeigt dann, nein, das gehört zum Menschsein dazu, das haben andere erlebt, dafür gibt es Worte und wenn es Worte gibt, kannst du dich dazu irgendwie verhalten.
Das ist richtig. Ja, es ist dieses in diesen drei Strophen, die ersten beiden Verse immer mit dem Anspruch und dessen, was man meint, irgendwie noch erfüllen zu müssen, obwohl eigentlich gar nichts mehr geht. Und dann in den anderen beiden Versen diese tiefe Erschöpfung und der eigentliche Wunsch nach tiefer Ruhe und Ich finde das wunderbar auch ist nicht nur im Hinterhinter, nicht, also natürlich auch auf dem Hintergrund seiner Biografie, aber ich finde diese Ehrlichkeit so schön und diesen Mut auch zur großen Erschöpfung. Ja. Ja, nicht immer allen Ansprüchen gerecht werden zu wollen. Mhm. Ja, das gefällt mir sehr an dem Gedicht. Du hast
danke dafür.
Ja, ein das, Wort dazu das, gestellt.
Das, genau, und ich habe ein Bibelvers gefunden, der wie eine tröstende Antwort ist. Matthäus Evangelium Kapitel 11, 28. Ich lese es einmal in der Übersetzung von Walter Jens, die ich sehr gerne mag. Die ist ein bisschen fremd, aber ihr werdet das erkennen. Hierher, zu mir, Geknechtete, eingespannt in das Joch, wie ihr seid, und erschöpft von der Last. Ich will euch ausruhen lassen.
Oh, wie schön.
Und in der traditionellen Form kommt zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken.
Oh, wie schön.
Und das ist ein In-Arm-Nehmen dieser erschöpften Seelen und der erschöpften Füße und Augen.
Ja, das ist auch ja, wunderbar. Das passt sehr schön. Das ist, glaube ich, das, wonach dieses Klagelied sich sehnt, in den auszuruhen, in den Arm genommen zu werden, irgendwo sich irgendwo hin begeben zu können, wo nichts mehr erwartet wird. Oh, meine müden Füße, ihr müsst tanzen. Oh, meine müden Füße, ihr müsst tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief, tief im Boden ruhen. Oh, meine heißen Wangen, ihr müsst glühen im wilden Kosen und möchtet lieber blühen zwei weiße Rosen. Oh, meine armen Augen, ihr müsst blitzen im Strahl der Kerzen und lieber schlieft ihr aus im Dunkeln von euren Schmerzen. Georg Büchner.
Ja, sehr, sehr besondere Zeilen. Und dann bin ich losgestapft und habe versucht, einen Text zu finden, den man dazu stellen kann. Und ich finde, ich habe ihn gefunden.
Ja.
Büchner ist ja, also dieses Gedicht ist 190 Jahre alt, ist ja irgendwie schon ein alter Schinken. Und bei mir wird es jetzt noch viel älter, weil der Rumi, den wir schon dreimal im Seelenfutter haben. Deswegen muss ich gar nicht so viel erzählen. Der Rumi, geboren ist 1207 und gestorben 1273. Also das ist wirklich ein alter Schinken, muss man sagen. Wobei Schinken da gar nicht passt. Geboren in Balch oder in Wasch. Das eine Örtchen liegt im heutigen Afghanistan, das andere in Tadschikistan. Also nicht ganz klar, wie das zu Beginn des 13. Jahrhunderts irgendwie auch sein kann. Die Eltern sind geflohen vor den Mongolen, Stürmen in den Westen, und er hat große Zeit seines Lebens in Konya gelebt, in der heutigen Türkei, und ist da auch gestorben. Ist ein persischer Sufi-Meister, ein Gelehrter und einer der vielleicht zwei bedeutendsten Dichter des Mittelalters in persischer Sprache. Und von uns sehr geliebt, glaube ich. Kann man das so sagen? Kann man so sagen.
Absolut. Ja, und natürlich selbstverständlich kann man das so sagen, ja.
Er ist also ein großer Sufi-Meister gewesen und ein Meister, also um das nochmal, wenn ihr damit nicht so viel anfangen könnt, dieser Orden der tanzenden Derwische, der bezieht sich auf Rumi, auf diesen alten Meister. Also dieses Tanzen, dieses Trance-Tanzen, da gilt er als die große Figur, auf die sich alle beziehen. Und ein Gelehrter hat auch Theologie studiert, muslimische Theologie studiert. Sein Vater war ein gelehrter Mann. Es sah so aus, als wenn er in die Fußstapfen tritt, und ist dann in den Sufi-Orden eingetreten und hat eine wirklich hochspirituelle Lebensform gewählt, in der er sich, wie das Mystiker zu tun pflegen, auch intensiv mit seinem eigenen Tod beschäftigt hat. In seinem Todesjahr gab es mehrere schlimme Erdbeben in Konya, in der Osttürkei, 1273, und die Leute waren ganz ängstlich und aufgeregt. Aber einer, nämlich der Jalaluddin ad-Din Muhammad Rumi, kurz Rumi genannt, lag auf seinem Totenbett und war gelassen und tröstete die Leute und sagte, die Erde ist hungrig, also in Anbetracht dieser Erdbeben, die Erde ist hungrig, bald wird sie einen fetten Brocken bekommen und Ruhe geben. Und dann ist er ein paar Tage später gestorben und beigesetzt worden, und sein Sarkophag in Konya ist bis heute ein Wallfahrtsort, das Mausoleum, in dem der Sarkophag steht. UNESCO-Weltkulturerbe übrigens auch. Und also bis heute pilgern Menschen nach Konya, um dort zu beten an diesem Sarkophag. Und der Sarkophag hat eine Inschrift, und die geht auf Rumi selbst zurück. Und ist auch eine solche Reflexion zu seinem eigenen Tod, wie eben das mit dem fetten Brocken, das so ein bisschen augenzwinkernd. Und dieses geht so. Wenn ihr an mein Grab kommt, klagt nicht über den Abschied. Denn jenseits des Vorhangs gibt es nur gnadenreiche, immerwährende Ankunft. An meiner Grabstatt wird dir der Fürst des Lachens erscheinen, und er wird für dich tanzen. Bringe deine Trommel mit, Denn wenn du mit Gott feierst, gibt es keinen Raum für Trauer.
Was für eine bemerkenswerte Inschrift auf einen Sarkophag. Mhm. Wow. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Gerade zu diesem, als Kontrapunkt zu,
genau,
zu dieser tiefen Erschöpfung und Traurigkeit von Tichner. Herrlich.
Ja, es ist also einerseits, die Anknüpfung ist irgendwie fast banal, dass das Tanzmotiv vorkommt, aber dass der Tanz gelingt bei Rumi im Gedicht, während es Georg Büchner eigentlich kaum mehr möglich ist mit seinen schweren, müden Füßen.
Genau.
Aber hier tanzen nicht die menschlichen Füße, sondern es tanzt Gott. Hm. Und das ist eben die große Wendung, dass die Todesvorstellung oder ja, die Vorstellung von dem, was im Tod und nach dem Tod passiert, eine große Heiterkeit hat, eine große Gelassenheit hat, eine Vorfreude, etwas tänzerisch Leichtes hat. Denn wenn du mit Gott feierst, gibt es keinen Raum für Trauer. Hm.
Ja, und während sich Büchner die absolute Ruhe sehnt, geht da ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen salopp, die Party erst richtig los, ja.
So ist es, ja. Denn, ja, und da steht ja Büchner nicht zur Verfügung, also man darf das jetzt auch irgendwie absolut nicht so direkt nebeneinander legen.
Nein, nein,
also er ist so ehrlich in seiner Erschöpfung und hier,
ja, auf jeden Fall.
Gibt es einfach das Gegenbild dazu,
ja,
das nämlich jenseits des Vorhangs, das ist auch eine tolle Formulierung, oder? Also ihr klagt doch über Abschied, aber macht es nicht, denn jenseits des Vorhangs gibt es doch nur Ankunft, immerwährende Ankunft, gnadenreiche Ankunft. Das ist der Aggregatzustand jenseits des Vorhangs.
Ja, ich mag das auch sehr, dieses Bild des Fürsten des Lachens, der erscheinen wird an der Grabstätte und für dich tanzt. Du wirst willkommen geheißen, sozusagen, und du wirst aufgefordert, dich zu bewegen und dann dein Instrument mitzubringen, weil du feiern wirst, ja.
Genau, ja. Wobei das mit dem Instrument noch eine eigene Sache ist. Aber genau, das ist also, da geht die Party erst los, sagtest du eben. Also das ist ein Fest, um das es geht. Mhm. Ein Fest, das Gott feiert, um mich in Empfang zu nehmen. Aber das mit der Trommel ist ja noch was anderes. Das bezieht auf die Trauernden, wenn sie zum Grab kommen. Wenn du an mein Grab kommst, nimm deine Trommel mit. Mhm. Weil wenn du dich dem öffnen kannst, was damit eigentlich gemeint ist, was da hinter dem Vorhang passiert, dass es Ankunft und Fest ist. Und wenn du dann mit Gott feierst, dann ist es zu Ende mit der Klage über den Abschied. Dann
ja, genau. So habe ich das auch gelesen. Finde ich auch ganz toll. Er richtet sich ja sofort mit dieser Inschrift an diejenigen, die an sein Grab gehen.
Ja.
Und er sagt, ihr müsst, wenn ihr kommt, seht das als Einladung. Und wenn ihr das lest, dann freut euch. Und das nächste Mal bringt eure Trommel mit. Denn dann wisst ihr, was passiert, was euch erwartet. Und das ist, ich finde es wunderbar. Ich finde es auch sehr, sehr stark und sehr schön, sehr, wer will das sagen? Ich weiß, also es klingt ja fast banal, ja, mutmachend, natürlich, fast ein bisschen unwirklich. Also wie kann man das so, wie kann man so hoffnungsfroh sein? Ist es, also für Skeptiker mindestens ist es eine Herausforderung, aber es ist in seiner Freude wunderbar, wunderbar.
Und genau, es hat ja was sehr Leichtes und darin sehr, total provokant.
Ja.
Also weil es wirklich nicht das erwartete Bild ist.
Genau. Ja, und auch gar nichts offen lässt. Also
richtig. Mhm. Und du kennst es vielleicht aus New Orleans. dass dort die Leichenzüge mit Blaskapelle begleitet werden und diese Kapellen dann irgendwann übergehen in einen Freudentanz. Ja. Also die können sehr getragen und klagend sein, aber irgendwann geht es ins Fest. Und das ist großartig, finde ich, wenn es diesen Weg nehmen kann. Also wenn unsere Seelen dafür bereit sind, dann aus der Trauer auch rauszutreten und das andere zu sehen, ist aber natürlich schwer und irgendwie nicht das, was wir erwarten, sondern wenn ich an eine Grabstätte gehe, dann werde ich still und ernst und leg was nieder und so und hole nicht die Trommel raus. Das ist toll.
Ja, ich finde auch. Das ist eine wunderbare Aufforderung.
Ein bisschen frech. Du hast dazu einen Vers gefunden.
Genau. Der unterstützt das noch so ein bisschen oder ich sag mal so, er legt noch etwas nach, die Sprüche 24, Vers 14, so ist die Weisheit gut für deine Seele. Wenn du sie findest, wird dir es am Ende wohlergehen. Und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. Denn das, was diese Inschrift ja ist und macht, ist ja vor allen Dingen hoffnungsfroh. Mhm. Und die Sprüche versprechen, diese Hoffnung wird nicht umsonst sein. Mhm. Das verstärkt dieses Gefühl von, es wird alles jod. Doch nochmal ein bisschen.
So, wie man in Köln sagt.
Wie man mal so in Köln sagt, es wird schon immer alles jod.
Das wird, ja, und es ist, also ich versuche das einfach, das ist so eine Art lyrisches Antidepressivum.
Ja, absolut.
Also es ist wirklich so eine Gegenkraft und so eine, also nicht auf Rezept, aber es tut wirklich gut.
Finde ich auch. Von müden Füßen und dem tanzenden Gott. Gedichte von Georg Büchner und Rumi haben wir heute mitgebracht in unserer 177. Seelenfutterfolge. Ich fand's wunderbar. Ich danke dir sehr, vor allen Dingen für den Rumi nach diesem doch etwas traurigen Büchner-Gedicht kommen wir wirklich raus.
Ja, aber der,
aber beides gehört zusammen.
Genau, der hat den Grundton gegeben, auf dem der Rumi dann so gut geht. Also die gehören zusammen und deswegen auch dir lieben Dank für diesen starken Auftakt.
Wenn es euch auch gefallen hat oder auch gar nicht gefallen hat, schreibt uns unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir sind neugierig und freuen uns und lernen von euch jedes Mal, wenn ihr uns schreibt.
Und das bis nächste Woche.
Wieder, genau. Sind wir alle wieder da, hoffe ich. Mach's gut, bis bald.
Ciao. Tschüss.